Frage, die ich bei diesem Jugendlager damals gestellt habe, war die Geografie. Und es ist durchaus interessant, wenn man sich mit einem Bibelbuch beschäftigt, wenn man sich vergegenwärtigt, wo hat sich das zugetragen. Zur kurzen Erinnerung, da oben ist der See von Galiläa, See Genezareth, ja, da oben ist Galiläa, da ist dann dazwischen Samaria, hier unten ist das Tote Meer, das hier ist Judäa, da gibt es Jerusalem und Bethlehem, da oben wäre dann Nazareth. Also so ist die entsprechende Geografie hier aufgebaut. Und wie wir dann die Aufgabe gehabt haben, diese einzelnen geografischen Angaben im Johannesevangelium ein bisschen nachzuverfolgen, sind wir auf etwas draufgekommen, was uns unglaublich begeistert hat. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Ich werde jetzt einfach ein paar Verse vorlesen, die Bibel mithaben können, das gerne mitlesen. Ansonsten werde ich das einfach ganz kurz und knackig vorlesen. In Kapitel 2, Johannes Kapitel 2, Vers 13, da steht: Als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Und davor lesen wir, dass er in Kapernaum hier heroben ist. Ja, also hier ist Kapernaum. Das bedeutet, er ist hier heroben und dann zieht er nach Jerusalem hinunter wegen einem Fest. Und dann lesen wir am Ende von Kapitel 4, lesen wir, dass er wieder in Vers 54: Mit diesen Zeichen bewies Jesus ein zweites Mal seine Macht, als er von Judäa nach Galiläa zurückgekommen war. Das bedeutet, er ist von hier gestartet mit seinen Jüngern, ist hier runtergegangen nach Jerusalem und ist dann wieder raufgegangen nach Galiläa. Hat also eine Reise unternommen nach Jerusalem. Also es gibt ja bei manchen Hochzeiten dieses Spiel, eine Reise nach Jerusalem, die kennt ihr vielleicht, wo immer ein Sessel weggenommen wird. Aber das war eine andere Reise nach Jerusalem. Dann lesen wir ab Kapitel 5, Vers 1, also direkt danach: Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Also wieder das Gleiche. Ja, er war jetzt hier oben, ist heruntergegangen, ist wieder hier oben, lesen wir dann. Und im nächsten Vers, Kapitel 5, Vers 1, reist er wieder von Galiläa runter nach Jerusalem. Und es passieren wieder einige Dinge und am Ende von Kapitel 6 lesen wir dann, dass er wieder zurück ist in Galiläa. Also eine zweite Reise nach Jerusalem. Dann lesen wir in Kapitel 7, Vers 1: Und Jesus blieb noch eine Zeit lang in Galiläa und zog von Ort zu Ort. Er mied Judäa, weil die führenden Männer des jüdischen Volkes seinen Tod beschlossen hatten. Kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest, also wieder ein Fest in Jerusalem, feierten, sagten seine Brüder zu ihm: Geh nach Judäa, also wieder herunter, damit deine Jünger auch dort sehen könnten, was für Wunder du tust. Und er sagt dann: Nein, ich gehe jetzt noch nicht, geht's ihr voraus. Und dann lesen wir ein paar Verse später, dass er dann doch von Galiläa nach Jerusalem zu diesem Fest hinunterreist. Und am Ende von Kapitel 10 lesen wir wieder, dass er wieder zurückgekommen ist nach Galiläa. Also eine dritte Reise nach Jerusalem. In Kapitel 11, Vers 1, da lesen wir diese Begebenheit vom Lazarus und seinen Schwestern Martha und Maria. Der Lazarus ist krank und stirbt schlussendlich. Und in weiterer Folge lesen wir, dass er dann tatsächlich auch von Galiläa hier runtergeht nach Bethanien, da wohnen die, auch wieder in Judäa, in weiterer Folge dann nach Jerusalem kommt und in Jerusalem dann stirbt, aufersteht. Und dann ist die Frage, was passiert in Kapitel 21? Da ist er wieder oben am See Genezareth und trifft seine Jünger. Eine vierte Reise nach Jerusalem. Und wir sind unglaublich erstaunt gewesen, wie wir gemerkt haben, dass diese geografischen Angaben, dieses Buch des Johannesevangeliums in vier Reisen einteilt, die der Herr Jesus mit seinen Jüngern von Galiläa, wo er eigentlich zu Hause ist, in Nazareth, nach Jerusalem unternimmt, jeweils zum Anlass eines Festes und dann wieder zurückkommt. Und die Hypothese, die Vermutung ist, dass das nicht zufällig ist, sondern dass der Johannes diese Reisen verwendet, um die Taten und die Aussagen des Herrn Jesus thematisch zu ordnen. Und dass diese Reisen somit thematische Einheiten sind, wo der Johannes seinen Lesern etwas nahebringen möchte und dass diese Reisen dementsprechend in sich eine Botschaft an die Leser bereithalten. Jetzt mag der findige Zuhörer sagen, ja schon, aber das beginnt erst in Kapitel 2, Vers 13. Und da ist vorher ja noch ein Block. Und das ist tatsächlich so etwas wie ein Prolog, eine Einführung zu diesen Reisen. Und was ich jetzt heute machen möchte, nachdem dass ich jetzt ungefähr skizziert habe, wie ich denke, dass das Johannesevangelium eingeteilt ist, möchte ich gerne mit euch diesen Prolog noch durchnehmen, der ein Vorspiel mehr oder weniger ist zu diesen vier Reisen, die man dann in weiterer Folge sehen kann. Wenn man jetzt diesen Prolog jetzt hernimmt, so schaue ich, wenn ich die Bibel lese, und ich bin begeistert von der Bibel, vor allem, weil es so einfach ist, dieser eine Vers, der dieses Evangelium so auf den Punkt bringt, und auf der anderen Seite, wenn man sich vergegenwärtigt, wie vielleicht ein bisschen für fortgeschrittene Bibelleser, wie diese Reisen hier dieses Johannesevangelium einteilen, wie man dann merkt, wie das irgendwie zusammenhängt, das ist wirklich fantastisch. Die Bibel, die ist seicht genug, damit ein kleines Kind die Botschaft versteht, aber tief genug, damit man ein Leben lang nie fertig wird, darin immer Neues zu entdecken. Und wenn ich dann die Bibel lese, dann mache ich mir solche Tabellen. Ich habe das einfach nur der Illustration halber gezeigt. Da gibt es dann den Prolog, da gibt es die erste bis vierte Reise. Dann haben wir ja gerade gesehen, es gibt diese Zeichen, diese Wunderzeichen. Da gibt es interessanterweise sieben, die hier aufgelistet sind. Und in der zweiten Reise gibt es drei Zeichen, sonst in jedem von den Abschnitten ein Zeichen. Und dann gibt es diese bekannten Ich-Bin-Worte. Und schaut euch das an. Hier ist die Brotvermehrung am See Tiberias. Und dann gibt es das Ich-Bin, das Brot des Lebens. Direkt im gleichen Kapitel. Das könnte ja was miteinander zu tun haben. Oder das Licht der Welt ist Ich-Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt. Und dann haben wir die Heilung eines Blindgeborenen, der das Augenlicht geschenkt bekommt. Das könnte ja auch etwas miteinander zu tun haben. Dann sehen wir ganz interessant im Johannesevangelium insgesamt 6 Begegnungen mit Frauen. Das ist teilweise sogenanntes Sondergut, das in den anderen Evangelium nicht dargestellt wird. Das wird uns auch noch beschäftigen. Und dann lesen wir von den Festen, die es Anlass waren für diese Reisen, ein Fest der Juden, beziehungsweise das Passafest der Juden, das Fest der Juden, Laubhüttenfest und dann das Passa. Und dann noch einige weitere Punkte, wie man sich das dann erarbeiten kann. Jetzt lesen wir gemeinsam diesen Prolog ganz am Anfang vom Johannesevangelium und das gehört zu meinen Lieblingsabschnitten in der Bibel. Da lesen wir, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Vom Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das für jeden Menschen leuchtet, der in die Welt kommt. Er war schon immer in der Welt, die ja durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Sie erhielten das nicht aufgrund von natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Diese Verse finde ich wirklich großartig. Und sie beginnen mit einem Satz, im Anfang war das Wort. Und die Idee, die dahinter steckt, ist unfassbar tief. Man könnte auch sagen, im Anfang war die Information. Im Anfang war jetzt nichts Physisches in dem Sinn, sondern eine Information, dass dieses Wort ist und dieses Wort spricht. Dieses Wort war auf der einen Seite bei Gott, ja, es war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Und dann ist dieses Wort, dieses Logos, was hier im Urtext steht, das durch dieses Logos ist alles entstanden. Und ohne dieses Logos, ohne dieses Wort, ohne diese Information entstand nichts von dem, was besteht. Am Anfang oder im Anfang ist also diese Information, dieses Wort bestanden. Wenn man von einem Wort spricht, dann denkt man, dass ein Wort ja ausgesprochen werden muss. Wörter spricht man aus. Und so wie im Johannes ganz am Anfang, am Prolog, von dem Anfang die Rede ist, der Anfang aller Dinge, da erinnern wir uns, dass das auch im Buch Genesis so ist. Im Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, wird uns auch über den Anfang berichtet. Und im Buch Genesis spricht Gott auch. Da ist dieses personifizierte Wort, der, der spricht. Und da lesen wir von einem ersten Tag, und Gott sprach, es werde Licht. Und er schied Licht und Finsternis und nannte es Tag und Nacht. Und dann steht, es wurde Abend, es wurde Morgen, erster Tag. Es kommt ein zweiter Tag, wieder nach demselben Muster. Und wir hören wieder, und Gott sprach. Und was er gemacht hat, er hat das Wasser geschieden von oben und unten der Ausdehnung. Das bedeutet wohl, dass es eine Art Atmosphäre dann gegeben hat und auch unten im Wasser eine Scheidung durchgeführt wurde. Und am dritten Tag, und das ist jetzt interessant, spricht Gott zweimal. Er spricht und Wasser und Trockenes wird geschieden und dann lesen wir, es war gut. Und dann spricht Gott noch einmal und Gott sprach, Gras, Kraut, es geht um Samen, Fruchtbäume, es geht Frucht und Samen nach seiner Art und er sagt wieder, es ist gut. Und das, was hier jetzt interessant ist, ist, wie er am dritten Tag ein zweites Mal spricht, ist es eine völlig neue Kategorie. Pflanzen, Lebewesen, pflanzliche Lebewesen werden hier geschaffen. Am dritten Tag spricht Gott und es entsteht Leben. Dann lesen wir den vierten Tag und Gott sprach, Lichter am Himmel, Tag und Nacht zu scheiden, Bestimmungen von Zeiten, Tagen und Jahren. Und er sagt wieder, dass es gut ist. Und ihr seht es jetzt, das entspricht dem, was hier ist, nur es wird hier vertieft. Wir sehen dann weiter am fünften Tag lebendige Wesen im Wasser, Vögel und also dementsprechend Bevölkerung und Ausdehnung des Himmels. Und er sagt zweimal nach ihrer Art und dass sie fruchtbar sein sollen. Das ist die Bevölkerung von dem, was er hier geschaffen hat. Und dann der sechste Tag spricht Gott mehrmals. Zweimal spricht er kreativ. Er schafft Landtiere, sagt fünfmal nach ihrer Art und sagt, es ist gut. Und dann spricht er noch einmal und so wie beim ersten Durchgang, wenn man so will, ist das zweite Mal sprechen wieder eine völlig neue Kategorie. Der Mensch. Mann und Frau in unserem Bild. Sie sollen herrschen über all das, was er vorher geschaffen hat. Und dann spricht er noch zweimal, aber er spricht nicht zweimal im Sinne von, dass er kreativ ist, sondern er spricht zweimal zu ihnen und es geht um Beziehung. Gott spricht, Logos spricht, im Anfang war das Wort, er schafft alles, er macht Leben, er schafft den Menschen und zum Schluss geht es um Beziehung. Ist das nicht unglaublich tief in den ersten paar Versen der Bibel? Wenn wir das vergleichen, nur ganz kurz möchte ich das streifen, mit dem, wie in der griechischen, im griechischen Denken man sich vorgestellt hat, wie die Erde entstanden ist. Ja, das ist Hesiod, der diesen poetischen Bericht vom Werden der Welt und über die Abstammung der Götter berichtet, dass der Kosmos seinen Anfang nimmt mit den Erscheinen von 6 Urgottheiten. Und das ist jetzt hochinteressant. Im Anfang war das Wort. Es wird vorausgesetzt. Es hat am Anfang existiert. Es wurde nicht geschaffen, sondern es hat geschaffen. Gott hat gesprochen und es war. Und hier entstehen die Urgottheiten. Die sind nicht ewig, sondern gehören genauso wie die Schöpfung zum Erschaffenen. Und dann entstehen sechs Urgottheiten und es entstehen dann Himmel, Berge, Meer, Luft, der Tag. Dann gibt es eine Erzählung, schlussendlich gibt es dann einen Göttervater, einen Herrscher, den Zeus, der verbindet sich neben Göttinnen und auch mit sterblichen Frauen und schließlich mit sterblichen Männern diese Göttinnen und so entstehen schlussendlich die Menschen. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Theogonien, nämlich wie Götter entstehen oder wie der Kosmos entsteht, aber es ist nichts vergleichbar mit dem, wie die Bibel uns schildert, dass Gott im Anfang war und gesprochen hat, dass Gott die Information ist, des Logos ist und dass er die Ursache aller Dinge ist. Aristoteles, auch ein Grieche, hat das schon gewusst. Er hat von dem unbewegten Beweger gesprochen. Er hat nachgedacht und hat verstanden, es kann nicht alles endlos zurückgehen, sondern irgendwann muss es einen unbewegten Beweger geben, der außerhalb von uns ist und außerhalb von unseren Vorstellungen existiert. Und von diesem unbewegten Beweger, von dem Aristoteles eigentlich gar nicht wusste, von dem lesen wir in der Schrift. In weiterer Folge lesen wir dann von dem Licht für die Menschen. Das Licht scheint in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann kommt ein Johannes, der Zeuge von diesem Licht ist und der das Ziel hat, dass alle an ihn glauben. Das ist die Absicht des Johannesevangeliums. Ja, dieses wahre Licht, das für jeden Menschen leuchtet und in die Welt kommt. Und er war schon immer in der Welt. Ja, sie ist durch ihn entstanden, doch die Menschen haben es nicht erkannt. Und weil es die Menschen nicht erkannt haben, ist er in sein Eigentum, in das, was er geschaffen hat, gekommen, aber sein eigenes Volk hat ihn nicht aufgenommen. In weiterer Folge verlieh er ihnen aber das Recht, dann Kinder Gottes zu werden. Dieser Schöpfer, der gesprochen hat und es war, hat uns die Möglichkeit gegeben, Kinder Gottes, seine Kinder zu werden. Und wie kann man das machen? Wenn man an seinen Namen glaubt, wieder der Glaube, wenn man an Gott glaubt. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn man in die Welt hinausschaut heute, wie kann man etwas erreichen? Indem, dass man Geld hat, indem, dass man eine entsprechende Abstammung hat oder jemanden kennt. Manchmal auch die eigene Leistung. Aber nichts von dem ist hier notwendig. Sondern es ist rein der Glaube. Rein der Glaube, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Das ist jetzt ein Video und ich habe das unterlegt mit einer Musik, das uns zeigt, was Gott Großartiges geschaffen hat. Yeah. Und all das hat Gott geschaffen durch sein Wort. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, wie es weitergeht, so macht es wirklich sprachlos. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, ist auf unsere Erde gekommen. Wir haben jetzt gesehen, wie klein die Erde ist im ganzen Universum. Und auf dieses kosmische Sandkorn ist der Herr des Universums gekommen als Mensch und hat unter uns gewohnt, weil er dich und mich kennenlernen wollte, weil es ihm nicht egal war, wie es uns geht. Und dann steht, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Was hier steht, und wohnte unter uns, kann man auch übersetzen, und zeltete unter uns. Und es gibt englische Übersetzungen, die übersetzen das, and the word became flesh and tabernacled among us, und stiftshüttete unter uns, wenn man das wörtlich übersetzen möchte. Und so wie die Stiftshütte die Funktion gehabt hat im Alten Testament, um die Herrlichkeit Gottes mitten im Volk zu repräsentieren, ist Gott Mensch geworden und hat unter uns gezeltet, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist das, was hier steht. Ist es nicht unglaublich, dass der Herr, der das, was wir jetzt alles gesehen haben, gerade geschaffen hat, im Großen wie im Kleinen, unter uns gewohnt hat? Eine Herrlichkeit, die wir gesehen haben, wie sie nur einer gibt. Und dann ist es ganz interessant, mit Gnade und Wahrheit. Es gibt Leute, die begnadigen, ohne dass sie das Recht dazu haben, oder die begnadigen ihre Freunde, irgendwelche Menschen, die sie vielleicht bestechen oder was auch immer. Begnadigung oder Gnade ohne Wahrheit ist wertlos. Und es gibt Menschen, die die Wahrheit hochhalten, die dabei aber ihre Gnade vergessen und hartherzig sind und hart mit anderen Menschen umgehen. Die Herrlichkeit von Jesus Christus, die Herrlichkeit von diesem Wort hat sowohl Gnade als auch Wahrheit. Und in Jesus Christus ist uns diese wunderbare Herrlichkeit erfüllt mit Gnade und Wahrheit vorgestellt worden. Dieser Prolog, wo das Wort Mensch wird und unter uns wohnt, geht aber noch weiter bis in die Mitte vom zweiten Kapitel. Und da möchte ich jetzt nur im Vogelflug drüber gehen, weil uns die Zeit fehlt, das im Detail anzuschauen. Aber ein paar Gedanken möchte ich an euch richten. Wir haben hier von dem Wort gehört, das Mensch wird. Und Johannes wird dann im nächsten Abschnitt befragt, wer er sei. Und er sagt, er ist die Stimme. Das Wort hat eine Stimme, die dieses Wort ankündigt. Er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Angekündigt von den alten Propheten, er zitiert Jesaja, dass dieses Wort kommen wird. Und dann ist das wieder der erste Tag und es steht dann am folgenden Tag in Vers 29, wird auf das Lamm Gottes hingewiesen, das die Sünde der Welt wegnimmt. Angekündigt von den alttestamentlichen Propheten und dem Johannes, der die Stimme ist, folgt am folgenden Tag, und das sind alles Ereignisse, die in Raum und Zeit passieren, die aber, wie ich denke, eine tiefere Bedeutung haben, wo das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, dann auftritt. Am folgenden Tag sehen wir dann das Lamm Gottes, und da geht es dann um Nachfolge. Es werden Leute eingeladen, zusammen zu Jesus zu kommen und eine Vorschattung von der Kirche, von der Gemeinde im Prinzip machen. Am folgenden Tag lesen wir von einem Israeliten, dem Nathanael, der dann sagt, du bist der Sohn Gottes. Und dann lesen wir am dritten Tag, und jetzt zählen wir zusammen, 1, 2, 3, 4 und 3 sind 7. Am siebten Tag ist eine Hochzeit, wo der Herr Jesus ist. Und es erinnert mich an das Panorama, das unsere Zeit repräsentiert, wo am Anfang die alttestamentlichen Propheten voraussagen und zum Schluss eine Hochzeit mit dem Herrn Jesus stattfindet. Schauen wir uns noch Johannes 2, diese paar Verse von dem ersten Zeichen an. Am dritten Tag wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert, aber auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Und als der Wein ausging, da möchte ich dazu sagen, der Wein ist in dieser Region auf der einen Seite eine Notwendigkeit, weil das Wasser so verunreinigt ist, der damaligen Zeit, auch heute, wenn man das Grundwasser nicht aufbereitet, dass es zu Infekten führt. Das hat man also niedrig dosiert mit Wein versetzt zu Desinfektionszwecken. Und auf der anderen Seite war Wein ein Getränk, das verbunden wurde mit Freude, ein Symbol der Freude. Dieser Wein ging aus und der Küchenchef hat dann von dem Wein gekostet, von dem Wasser gekostet, das zu Wein geworden ist. Und es wird als Wunderzeichen, als erstes Wunderzeichen, das Jesus in Kana in Galiläa getan hat, bezeichnet. Und wir haben schon ein paar Mal gehört, die Herrlichkeit wird offenbar und hier wird wieder durch dieses erste Wunderzeichen die Herrlichkeit von Jesus offenbar. Und was war die Folge? Seine Jünger haben an ihn geglaubt. Und die Frage stellt sich, wie wir auf dieses Wunderzeichen, dass Jesus bei einer Hochzeit Freude schenkt, dass Jesus aus Wasser Wein macht und somit diese Not, die Freudlosigkeit quasi in einem Zeichen wiederherstellt und den Wein als Zeichen der Freude wieder zurückbringt und der sogar besser war als der vorher war. Und diese Herrlichkeit, die zum Glauben der Jünger führt. Wir erinnern uns an den Schreibzweck, Glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und dass wir dann als Glaubende Leben haben in seinem Namen. Das möchte der Johannes bewirken. Und so haben wir dieses Panorama vom Prolog. Im Anfang war das Wort und jetzt haben wir den Anfang der Zeichen. Den Anfang der Zeichen, die das Ziel haben, uns zum Glauben zu bewegen, dass Jesus tatsächlich der ist, der behauptet zu sein. Im Überblick, das Wort wird Mensch, es wird angekündigt. Und das Lamm Gottes, das dann die Sünden der Welt wegnimmt, wo Nachfolger kommen und wo es irgendwann zum Schluss in der Zukunft, vielleicht auch schon in der Gegenwart, Grund zum Freuen gibt. Wenn wir uns das, was wir uns jetzt gerade gemeinsam durchgedacht haben, vergegenwärtigen, hat mich das erinnert an ein Gedicht von Antoine de Saint-Exupéry. Lesen wir das gemeinsam durch. Wenn die Wildenten zur Flugzeit über das Land streichen, erzeugen sie sonderbare Wirkungen. Die zahmen Enten versuchen ungeschickte Sprünge, geheimnisvoll angezogen von dem großen Winkel, den der Schwarm da oben am Himmel bildet. Der wilde Schrei hat in ihnen eine Spur von Wildheit erweckt. Für eine Minute werden die Bauernenten wieder Zugvögel und in dem kleinen, harten Vogelkopf, in dem nur bescheidene Bilder von Teichen, Würmern und Geflügelhöfen lebten, entwickelt sich Weiten von Erdteilen, Freude am freien Wind, an den Gestaltungen der Meere. Das Tier hat vorher keine Ahnung, dass in seinem Kopf Raum für so viel Wunder war. Nun schlägt es mit den Flügeln, verachtet die Körner und die Würmer und will Wildente sein. Liebe Freunde, habt ihr gemerkt, dass in der letzten halben Stunde hier oben über unseren Saal Wildenten drüber geflogen sind? In uns drinnen hat Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und wenn wir diese tiefen Gedanken hören, dass der Schöpfer etwas mit uns zu tun haben will, dann merken wir, das befriedigt eines unserer tiefsten Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, weil er die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Und so ist es manchmal, wenn wir in unserem Bauernenden-Dasein sind, dann merken wir nicht, dass wir eigentlich zu Höherem bestimmt sind. Und dass es Dinge gibt, die in uns drinnen angelegt sind, die der eigentliche Grund unseres Daseins sind. Und dass Gott, dass Jesus, dass dieses Wort die Antwort auf diese Frage gibt. Ich möchte euch jetzt fragen und damit schließen, was war die Botschaft dieses Prologs vom Johannesevangelium? Ich möchte euch ein paar Sekunden Zeit geben, noch einmal zu reflektieren, was wir gemeinsam überlegt haben und dann einen Vorschlag, eine Zusammenfassung geben. Was war die Botschaft dieses Prologes im Johannesevangelium? Ein Vorschlag: Der Schöpfer dieses Universums wird Mensch mit dem Ziel, dass wir an ihn glauben, nämlich an ihn als den Christus glauben und dadurch ewiges Leben haben. Und ich erinnere noch einmal, dieses Glauben hier, das ist dieses Regenschirmglauben. Dieses Glauben, das zu Handlungen, zu Taten führt. Nun, wenn wir jetzt vom Glauben sprechen, dann stellt sich unweigerlich die Frage: Glaubst du an Jesus Christus? Und wieder Glauben, Regenschirmglauben, der zu Handlungen führt. Glaubst du an diesen Jesus, an dieses Logos, an dieses Wort, der behauptet, der Christus, der angekündigte Messias zu sein? Nun, diese Frage lässt zwei Antworten zu: Ja, ich glaube, oder Nein, ich glaube nicht. Und mit dieser Frage möchte ich diese Botschaft schließen. Wenn ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, was bedeutet das für dein Leben? Und wenn nein, was muss passieren, damit du glaubst? Ich möchte euch einladen, diese Fragen bzw. diese weiterführenden Gedanken mit nach Hause zu nehmen und freue mich dann, wenn ich das nächste Mal dran bin, mit euch gemeinsam die erste Reise nach Jerusalem anzuschauen.